ARD.
Seit 1958 gibt es eine der renommiertesten Chartlisten der USA, die Billboard Hot 100. Sie zeigt Woche für Woche, welche Songs im Land am meisten gehört werden. Doch dann passiert 64 Jahre später etwas, das ihre Gründer nie für möglich gehalten hätten. Ein Moment, der in die Geschichtsbücher eingeht. Denn im Oktober 2022 befindet sich auf den Plätzen 1 bis 10 kein Mix aus verschiedenen Künstlern, sondern nur ein einziger Name. Jeder Song in den Top 10 stammt von derselben Person. Und zwar von Taylor Swift. Und das hier ist ihre Geschichte. Meine lieben Mäuse des Wissens, meine Güte, habt ihr euch dieses Thema oft gewünscht? Und ich muss ehrlich zugeben, so ein bisschen freue ich mich da auch drauf. Man hat so viel Halbwissen über diese Frau, also lasst uns da mal richtig eintauchen. In Taylors Leben, wie sie groß wird, sich ihren Weg nach oben bahnt, Rekorde über Rekorde bricht und auch den ein oder anderen heftigen Rückschlag verkraften muss. Das alles jetzt, denn ihr hört Wissen mit Zoe. Kapitel 1. Taylor. Alles beginnt weit weg von roten Teppichen und ausverkauften Stadien. Viel früher auch. 1989 kommt sie auf die Welt, die kleine Taylor Allison Swift. Sie wächst dann Anfang der 1990er Jahre im ländlichen Pennsylvania auf. Es ist unglaublich schön. Viele sanfte Hügel, schmale Straßen und rund um Taylors Familie endlose Reihen von Weihnachtsbäumen. Jetzt fragt ihr euch vermutlich, warum denn Weihnachtsbäume? Und ja, ihre Familie hat in der Kleinstadt Wyomissing eine Weihnachtsbaumfarm. Der Verkauf dieser Bäume in der Winterzeit ist allerdings mehr ein Herzensprojekt als notwendig zum Überleben. Denn der Familie geht es finanziell sehr gut. Taylors Vater Scott Kingsley Swift ist Börsenmakler und Vizepräsident einer Investmentbank. Auch ihre Mama Andrea Swift ist im Finanzwesen tätig. Sie arbeitet als Managerin im Marketing für mehrere Investmentfonds. Außerdem kümmert sie sich um den Haushalt und die Kinder. Denn richtig gehört, Taylor hat einen 2 Jahre jüngeren Bruder Austin. Und schon sehr früh fällt Mama Andrea etwas auf. Denn wenn irgendwo eine Melodie angeht, brabbelt Taylor mit. Und als sie größer wird, ändert sich das nicht. Läuft ein Lied, singt Taylor. Ihre Eltern betrachten das Ganze anfangs als unterhaltsame Eigenschaft, doch umso älter sie wird, desto ernster nehmen sie ihr Hobby und auch ihre Wünsche. Mit 10 will Taylor nämlich unbedingt an Karaoke-Wettbewerben teilnehmen. Ihre Eltern sagen zu und Taylor räumt ab. Und ihre ersten großen Auftritte hat sie kurze Zeit später, wie sie selbst erzählt.
The first time I had to perform in front of a large crowd was I was 11 and I got picked to sing the national anthem for a 76ers game. There were 20,000 people there. I was so nervous.
Sie sagt, dass sie mit 11 das erste Mal richtig auf der Bühne stand. Und zwar durfte sie bei den Philadelphia 76ers, einem Profi-NBA, also Basketballteam, vor einem Spiel die Nationalhymne singen. Und das vor 20.000 Leuten. Und sie hat rasiert, wie die jungen Leute sagen würden. Zu diesem Zeitpunkt sind Taylors Eltern noch zwiegespalten. Sie wollen nicht, dass Taylor sich gezwungen fühlt, auf Bühnen zu müssen. Doch das genaue Gegenteil ist der Fall. Das junge Mädchen verliebt sich so sehr in die Musik, dass sie kaum noch was anderes macht. Mit 12 bekommt sie ihre erste Gitarre, bringt sich selbst das Spielen bei. Und ein Jahr später, mit 13, steht sie schon mit selbstgeschriebenen Songs vor den Leuten. Sie schreibt über das, was sie kennt, über Schule, Freundschaften, Unsicherheiten und Hoffnung. Parallel übernimmt sie Hauptrollen bei Schulmusicals, singt auf Stadtfesten, auf Jahrmärkten und mit jedem Auftritt merkt man immer mehr, Taylor ist für die Bühne gemacht. Und eine Richtung liegt ihr ganz besonders. Country-Musik. Und für dieses Genre gibt es einen absoluten Hotspot. Eine Stadt, in der Country lebt, und zwar Nashville, Tennessee. Doch es ist eine verdammt lange Autofahrt dorthin. Mehr als 10 Stunden. zu lang, um regelmäßig mal vorbeizuschauen für Auftritt und Co. Daher trifft die Familie im Jahr 2004, also als Taylor 14 ist, eine sehr mutige Entscheidung. Sie lassen alles hinter sich und ziehen nach Hendersonville, eine Stadt 30 Kilometer von Nashville entfernt. Doch Taylor erzählt im Nachhinein, dass ihre Eltern es perfekt gelöst haben. Sie haben ihr immer gesagt, dass dieser Umzug keine Garantie für Erfolg ist, dass sie sie lieben und stolz auf sie sind, auch wenn es nicht funktioniert. Und das ist auch gut so, denn in Nashville beginnt der härteste Teil einer fast jeden Musikkarriere. Taylor versucht, so viele kleine Auftritte zu bekommen, wie es nur irgendwie geht. Sie tritt bei Songwriter-Abenden auf, spielt in kleinen Cafés und versucht so, ihre eigenen Songs vorzustellen. Und dann passiert etwas Verrücktes. Tatsächlich kommt nach einem dieser Auftritte ein großes Label auf sie zu. RCA Records. Taylor ist sofort unglaublich happy und unterschreibt einen Entwicklungsvertrag. Doch RCA will etwas, das Taylor nicht will. Das Label plant, sie bis zu ihrem 18. Lebensjahr reifen zu lassen. Sie sollen nur Songs covern, nichts Eigenes machen, bis sie dafür gut genug ist. Und was macht die immer noch erst 14-jährige Taylor? Sie löst den Vertrag einfach auf. Da hat sie einfach keinen Bock drauf. Wenn Musik, dann ihre eigene. Und das soll sich so richtig auszahlen. Kapitel 2: Steil wie eine Rakete. Es ist nur kurze Zeit später, als Taylor am Bluebird Café auftritt. Ein kleiner, aber sehr bekannter Ort für Country-Musik in Nashville. Während Taylor singt, sitzt ein Mann im Publikum. Sein Name? Scott Borchetta, ein Musikmanager, der gerade sein eigenes Label gründet. Big Machine Records. Als er Taylor sieht, weiß er, das muss sein erstes großes Signing werden, denn Taylor ist unglaublich gut. Und genau so kommt es. Ein Jahr später unterschreibt Taylor Swift im Alter von 15 Jahren ihren ersten großen Plattenvertrag. Und das Beste daran für Taylor, sie darf ihre eigenen Songs spielen. So entwickelt sich ihr Stil in dieser Zeit sehr. Taylor verbindet das Erzählen der Country-Musik mit Refrains, die man sofort mitsingen kann. Genauso wie man sie aus einem anderen Genre kennt, nämlich aus dem Pop. Ein gutes Beispiel dafür ist der Song Teardrops on My Guitar aus dem Jahr 2007. Darin geht es um ein Mädchen, das heimlich in jemanden verliebt ist, der diese Gefühle nicht erwidert. Taylor beschreibt diese Situation so genau, dass viele Menschen sich sofort wiedererkennen. Gleichzeitig ist der Song so eingängig, dass er nicht nur Country-Fans erreicht, sondern auch im Popradio gespielt wird. Eine Sensation für Country-Musik. Noch deutlicher wird dieser neue Stil bei dem sehr, sehr erfolgreichen Song Love Story. Und falls ihr jetzt denken solltet, ja, den kenne ich von TikTok, den Song, der ist doch ganz neu. Nee, tatsächlich ist er gar nicht neu. Der ist aus dem Jahr 2008. Er kommt raus, als Taylor 18 Jahre alt ist. Eine Zeit, in der ihre Karriere aber so richtig ins Rollen kommt. Und der zentrale Grund für ihren Erfolg ist ihr Songwriting. So gut wie jedes ihrer Lieder ist von ihr selbst geschrieben. Dabei benutzt Taylor selten komplizierte Worte oder abstrakte Bilder. Sie beschreibt Gefühle so, wie man sie selbst auch erlebt. Erste Liebe, Streit, Enttäuschung, Versöhnung, Unsicherheit und Mut. Viele Fans sagen deshalb, ihre Songs fühlen sich an wie ein Tagebuch. Als könnte man mitlesen und eigene Lehren daraus ziehen. Gerade für junge Menschen wird Taylor Swift dadurch zu einer Stimme, mit der man sich identifizieren kann. Mit jedem Album wächst ihre Fangemeinde, die Konzerte werden größer, die Medien berichten immer häufiger über sie. Und den ganz großen Gipfel erreicht sie dann im Jahr 2012. Ja, einige von euch werden schon erkennen, was das hier für ein besonderer Song ist. Ich lasse euch einmal kurz komplett hören. We are never ever getting back together, lautet der Titel. Mit ihm erreicht Taylor Swift zum ersten Mal Platz 1 der amerikanischen Charts. Und ab jetzt, Ladies and Gentlemen, anschnallen. Weil ab dann geht es richtig ab. 2014 veröffentlicht Taylor ein ganz besonderes Album. Es trägt passend zu ihrem Geburtsjahr den Titel 1989, also 1989. Und ob ihr wollt oder nicht, ihr werdet die Songs kennen. Zum Beispiel Shake It Off oder Blank Space. Oder der Song Style. Das Album geht komplett durch die Decke. Jeder dieser drei Songs hat heute mehr als 1 Milliarde Streams. Taylor ist im Pop-Olymp angekommen. Und inmitten dieser Zeit, mitten in ihrem gigantischen Aufstieg, entscheidet sie sich nicht nur eine überragende Musikerin zu sein, sondern auch Haltung zu zeigen. Denn noch im selben Jahr, in dem 1989 erscheint, passiert etwas, das vor allem viele kleine Künstlerinnen und Künstler verzweifeln lässt. Große Musikplattformen wie Spotify oder Apple Music haben in den letzten Jahren viel Macht gewonnen. Streaming ist die neue Währung und die ist vor allem für die großen Unternehmen gut. Während man als Musikerin oder Musiker Anfang der 2000er noch pro Verkauf der CD 1-2 Euro verdienen konnte, sind es im Jahr 2014 pro Stream nur noch Bruchteile von einem Cent. Also klar, es ist auch ein Unterschied, wie viel Geld von den Konsumenten investiert wird. Aber für musikschaffende Menschen ist das damals ein gigantisches Problem. Und unsere Taylor macht genau darauf aufmerksam. Und das mit einem gigantischen Schritt. 2014 entfernt sie nämlich ihre gesamte Musik von Spotify. Sie sagt damals, dass sie erst zurückkommt, wenn die großen Plattformen verstehen, dass hinter jedem Lied ein Mensch steht. Einer, der viel, viel Arbeit in das Ganze gesteckt hat. Es ist ein unfassbar mutiger Schritt und der zahlt sich erneut aus. Die Medien schmeißen sich auf die Story, ein enormer Druck entsteht und die Plattform gibt nach. 2017 kehrt Taylor zu Spotify zurück, nachdem sich die Bedingungen für alle Künstlerinnen und Künstler verbessert haben. An der Stelle können wir die Folge also guten Gewissens mit einem Lächeln auf den Lippen beenden. Doch das ist noch lange nicht alles. Kapitel 3: Rekorde, Rekorde, Rekorde. Irgendwie klingt das ja schon alles sehr erfolgreich, was wir in den ersten beiden Kapiteln so erzählt haben. Aber Leute, jetzt kommt noch mal einiges. Schauen wir uns doch zum Beispiel mal die Grammys an. Das sind die wahrscheinlich wichtigsten und renommiertesten Musikpreise der Welt. Einmal im Jahr in den USA verliehen. So ein bisschen das, was die Oscars für die Filmindustrie sind. Wenn man als Musikerin oder Musiker nur für einen Grammy nominiert wird, ist das häufig einer der größten Momente der Karriere. Und jetzt schätzt mal kurz, wie oft Taylor nominiert wurde. Schätzt einfach mal. 3-mal? Nee. 8-mal? Nope. Okay, so 20-mal? Auch nicht. Haltet euch fest.
And the Grammy goes to.
And the Grammy goes to.
And the album of the year goes to.
Taylor Swift.
Taylor Swift wurde 58 Mal für einen Grammy nominiert. 58. Darunter auch ein ziemlich krasser Rekord, denn insgesamt 4-mal gewinnt sie den Grammy für Album des Jahres. Das hat vor ihr noch nie ein Mensch geschafft. Dann haben wir schon angesprochen, was 2022 passiert. Taylor Swift belegt in einer einzigen Woche alle 10 Plätze der Top 10 Billboard Hot 100 Charts. Vorher hatte Rapper Drake mit 9 von 10 Plätzen den Rekord inne. Und jetzt gehört er Taylor. Und schon ein paar Jahre später folgt der nächste historische Moment. Taylor Swift überholt nämlich Elvis Presley bei der Anzahl der Wochen, die ein Solokünstler insgesamt auf Platz 1 der US-Albumcharts steht. Jahrzehntelang gilt Elvis' Rekord von 67 Wochen auf Platz 1 als unerreichbar. Mittlerweile hat Taylor fast 100 Wochen an der Spitze gesammelt. Nur die Beatles liegen noch vor ihr. Und selbst das ist inzwischen keine unantastbare Distanz mehr. Und als wäre das alles noch nicht gut genug, hat sie sich dann entspannt nochmal ins Guinness-Buch der Rekorde eintragen lassen. Und auch hier mit etwas Gewaltigem. Etwas, das die Musikindustrie so noch nie gesehen hat. Von März 2023 bis Dezember 2024, also insgesamt 21 Monate lang, geht sie auf die sogenannte Eras Tour. 149 Konzerte auf mehreren Kontinenten. Millionen von Fans in immer ausverkauften Stadien. Jede Show dauert rund 3 Stunden und umfasst Songs aus allen Phasen ihrer Karriere. Diese Tour wird offiziell zur erfolgreichsten Konzerttour aller Zeiten und steht daher im Guinness-Buch mit Einnahmen von über 2 Milliarden US-Dollar. Nie hat jemand mit einer Tour mehr verdient. Und besonders bemerkenswert ist, wie Taylor damit umgeht. Denn am Ende dieser Rekordtour schreibt sie jedem und jeder einzelnen ihrer Mitarbeitenden einen Brief per Hand. In dem bedankt sie sich für die unglaubliche Unterstützung auf der Tour. Und als besonderes Dankeschön gibt es auch einen Bonus. Insgesamt fast 200 Millionen US-Dollar, aufgeteilt auf das gesamte Team. Vom Techniker über die LKW-Fahrer, die Bühnenbauerin oder Tänzerin und Tänzer. Jeder bekommt ein Stück vom Kuchen. Je nach Position sind das Summen zwischen 100.000 und 750.000 Dollar, on top zu deren Gehalt. Taylors Team kann den Moment gar nicht fassen. Viele fangen an zu weinen, ihr Produktionsassistent kippt fast um. Eine unglaublich große Geste von einer so großen Künstlerin. Von der Aktion gibt es auch ein wirklich schönes Video, das haben wir euch mal als Nummer 1 in die Shownotes gepackt. Einen sehr großen Bonus bekommt damals auch G-Pain. Sie ist die unfassbar geniale PR-Managerin von Taylor. In Fankreisen gilt sie als eine der klügsten Strategen der Musikbranche. Gemeinsam mit Taylor entwickelt sie nie dagewesene Mechanismen, wie man Musik bewerben kann. Easter Eggs, dezente Hinweise auf neue Alben, so eine richtige eigene Taylor Swift Storyline. Und all das funktioniert in nie dagewesener Größe. Denn Taylor Swift ist aktuell die meistgestreamte Künstlerin der Welt auf Spotify. Mehrere ihrer Alben überschreiten die Marke von 10 Milliarden Aufrufen. Die Frage ist also längst nicht mehr, ob Taylor Swift noch Rekorde brechen wird, sondern ob jemals irgendjemand da noch rankommen wird. Zusammenfassung: Als Taylor Swift 1989 geboren wird, ahnt noch niemand, dass sie irgendwann ein gleichnamiges Album herausbringen wird, das alle Rekorde bricht. Doch schon früh zeigt sich ihre Begeisterung für die Musik. Sie singt bei Familienfeiern, Schulveranstaltungen sowie kleinen Wettbewerben und sammelt so früh Bühnenerfahrung. Mit 11 Jahren reist sie erstmals nach Nashville, um Plattenfirmen ihre Demos zu zeigen. Und auch wenn der Erfolg zunächst ausbleibt, beginnt sie, Gitarre zu spielen und eigene Songs zu schreiben. Ihre Texte handeln von persönlichen Erlebnissen, Gefühlen und Alltagssituationen. Mit 14 zieht sie damit ihre Familie nach Tennessee. Ein mutiger Schritt, der sich aber auch bezahlt macht. Denn sie unterschreibt kurze Zeit später ihren ersten Plattenvertrag bei Big Machine Records. Daraufhin produziert sie eine Menge Musik. Ihre frühen Veröffentlichungen sind im Country-Genre verankert, erreichen aber vor allem durch eingängige Refrains schnell auch ein Mainstream-Publikum. Ab 2012 verlagert sich ihr Stil dann immer stärker in Richtung Pop. Viele Meilensteine in dieser Zeit, zum Beispiel ihr erster Nummer-1-Song, den endgültigen Durchbruch zum globalen Superstar, erreicht sie dann im Jahr 2014 mit dem Album 1989. Im gleichen Jahr nutzt sie ihren immer größer werdenden Einfluss, um sich für faire Bezahlung von Künstlerinnen und Künstlern einzusetzen. Mit Erfolg. Und Erfolg ist hier auch genau das richtige Stichwort. Denn in den darauffolgenden Jahren bis heute bricht Taylor Swift zahlreiche Rekorde. Sie gewinnt als erste Künstlerin 4-mal den Grammy für Album des Jahres, belegt erstmals zeitgleich alle Top 10 Plätze der US-Single-Charts und überholt Elvis Presley bei den Wochen auf Platz 1 der Albumcharts. Die Eras-Tour wird sogar zum Eintrag ins Guinness-Buch als erfolgreichste Konzerttour aller Zeiten. Ein Erfolg, den Taylor mit ihrem Team teilt. Und natürlich gibt es bei so viel Positivem auch Schattenseiten. Ein sehr langer, teils sehr böser Streit mit Kanye West beispielsweise, gegen den sie einstwillige Verfügung beantragt hat, was sie übrigens zu ihrem Album Reputation inspiriert hat. Oder das, was beim Fototermin ein paar Jahre zuvor passiert. Taylor wird vom früheren Radio-DJ David Müller sexuell belästigt. Sie zeigt ihn daraufhin an und gewinnt vor einem Bundesgericht in Denver. Sie erhält einen Schadensersatz in Höhe von 1 US-Dollar. Ein smarter Move von Taylor, denn so steigen sehr viele Medien auf das Urteil ein. Sie erklärte nachhinein, dass sie genau nur diesen Dollar gefordert hat, denn es ging ihr darum, öffentlich auf solche Fälle aufmerksam zu machen. Wenn man sich das alles so anhört, kann man vor dieser Frau nur den Hut ziehen. Unglaublich beeindruckend, wie sie mit den Höhen und auch mit den Tiefen umgeht. Eine Wahnsinnskünstlerin, diese Taylor Allison Swift. Boah, ey Leute, das war wirklich gar nicht so einfach, das alles in eine Folge zu kriegen. Wir dachten vor der Recherche ja schon, dass Taylor krass ist, aber oh Mann, das war wirklich heftig. Ob man ihre Musik jetzt mag oder nicht, sie hat auf jeden Fall eine sehr, sehr beeindruckende Laufbahn hingelegt. Und man könnte noch so, so, so viel mehr erzählen, aber das würde unser Format hier wirklich sprengen. Vielleicht machen wir irgendwann aber mal einen zweiten Teil, weil Rekorde wird die junge Frau wahrscheinlich noch einige brechen. Haut gerne eure Fragen zu Taylor raus, die gibt's dann nächste Woche hier. So wie jetzt die zu unserer krassen Bergsteigerin der letzten Woche, Junko Tabai. Frage Nummer uno kommt von Lisa und Theresa. Kommt der Begriff Alpinismus von den Alpen? Sehr gute Frage und ja, tatsächlich. Das Wort entsteht ursprünglich in den Alpenländern Europas. Heute wird der Begriff aber, wie ihr gehört habt, nicht nur für das Bergsteigen in den Alpen verwendet, sondern in Hochgebirgen weltweit. Frage 2 ist von Amy. Sie fragt sich, woher man überhaupt weiß, wie der Mount Everest entstanden ist. Schließlich war ja gar keiner dabei. Und ja, Amy, da hast du vollkommen recht. Wissenschaftler können aber die Entstehung von Bergen ziemlich gut rekonstruieren, indem sie Gesteine untersuchen. Zum Beispiel sind am Gipfel des Mount Everest versteinerte Meerestiere, also Fossilien, entdeckt worden. Daher wissen wir ja, dass das mal Meeresboden war. Dazu kommen messbare Plattenbewegungen jedes Jahr und das alles in Kombination liefert die sehr wahrscheinliche Entwicklungsgeschichte vieler hoher Berge. Und damit, meine Mäuse, kommen wir zur letzten Frage von heute. Die ist von Kevin-Chameleon. Zoe, wie genau misst man eigentlich die Höhe eines Berges? Auch eine super gute Frage. Also gemessen wird immer im Verhältnis zum Meeresspiegel. Früher hat man das oft mit sogenannter Triangulation gemacht. Man steht an einem Punkt, von dem man die Höhe kennt, misst den Winkel zur Bergspitze und kann daraus wie bei einem Dreieck die Höhe berechnen. Man kann die Höhe auch über den Luftdruck schätzen, weil der ja mit zunehmender Höhe sinkt, das ist aber weniger genau. Heutzutage nutzt man meist GPS und Satellitendaten, die auch sehr präzise sind. Und damit, meine lieben Mäuse des Wissens, sind wir wieder am Ende unserer Folge angekommen. Und wer von euch aufmerksam ist, wird wissen, was jetzt nicht kommt. Und zwar die Abstimmung. Denn ihr wisst ja, jede 10. Folge suchen wir ein Thema aus und überraschen euch damit. Und da hier nächste Woche Folge 20 ansteht, könnt ihr euch also entspannt zurücklehnen. Mit dem Überraschungsthema hören wir uns dann am Mittwoch um 23.59 Uhr wieder. Bis dahin verbleiben wir wie immer mit ganz viel Liebe für euch alle und für weniger Wissen, entfolgt uns.
Fritz ist eine Produktion des RBB.
Hier bin ich nochmal, ihr seid mich wohl doch noch nicht los. Weil ich habe noch eine kleine Empfehlung für euch. Also wir erzählen euch hier bei Wissen mit Zoe ja immer nur wahre Geschichten. Das ist im Podcast Alles gelogen so ein bisschen anders. Da geht's nämlich darum, rauszufinden, was die Lüge ist. Die Hosts Jenny Wagner und Aurel Merz haben da jede Woche eine neue, komplett wilde Story am Start. Aber nur eine von beiden stimmt. Wurde Aurels Handy wirklich von einer brasilianischen Gang im Urlaub gerettet? Hat Jenny tatsächlich Ayahuasca mit komplett fremden Leuten auf einem Berg in den Alpen genommen? Und was war da mit Aurel bei Tabaluga los? Könnt ihr zusammen mit den beiden Hosts rausfinden, wenn ihr euch die neuen Folgen Alles gelogen anhört. Die findet ihr immer dienstags exklusiv in der ARD Audiothek, findet ihr als Link auch in den Shownotes. So, jetzt aber wirklich ciao und bis nächste Woche, ihr Mäuse!